Hi, kurzer Hinweis, bevor die Folge losgeht. Wir sprechen in diesem Podcast darüber, wie Grundeinkommen wirkt. Wenn du das ganz persönlich erfahren möchtest, dann melde dich doch kostenlos für unsere Grundeinkommensverlosungen an. Jeden Monat hast du da die Chance, ein Grundeinkommen zu gewinnen. Alle Infos unter www.mein-grundeinkommen.de/Verlosung. Wir drücken dir die Daumen und jetzt viel Spaß bei der Folge. Wann hattet ihr das letzte Mal so ein Gefühl von wow, ich habe was Bedeutendes geschafft? Vielleicht als ihr die letzte Hausarbeit fertig geschrieben oder einen Deal auf der Arbeit abgeschlossen habt. Oder als ihr endlich den Frühjahrsputz angegangen seid, ihr euch umdreht und alles ist blitzeblank. Ihr lasst euch aufs Sofa fallen, macht kurz die Augen zu. Und da ist dieser eine Moment, bevor euch dann wieder tausend neue Sachen einfallen. Aber dieser eine Moment, wo man merkt, ich hab's geschafft. Diese Momente, genießt sie. Denn sie sind viel zu schnell vorbei und werden abgelöst von einer großen Frage. Und jetzt? Ihr habt uns in den letzten 5 Folgen dabei begleitet, wie wir euch die Ergebnisse der Studie präsentiert haben. Und ich hoffe, ihr erlaubt uns, diesen kurzen Moment auszukosten. 3 Jahre lang haben 122 Menschen 1200 Euro Grundeinkommen im Monat bekommen. Wir wollten wissen, wie Grundeinkommen wirkt. Und jetzt wissen wir, Menschen werden mit Grundeinkommen freier, gesünder, glücklicher und solidarischer. Hey, wow, Kirsten. 3 Jahre Pilotprojekt sind jetzt vorbei. Lass uns mal kurz Revue passieren, was hier eigentlich passiert ist. Wow. Das bin ich im Gespräch mit meiner Kollegin Kirsten und wir sind echt noch voll überwältigt. Davon, dass es jetzt echt vorbei ist. Davon, dass wir jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Und wir sind auch überwältigt von der Frage, was diese Erkenntnisse nun für unsere weitere Arbeit bedeuten.
Bist du zufrieden? Was sind deine Gefühle zum Pilotprojekt? Jetzt, wo es vorbei ist.
Klar bin ich zufrieden. Wir haben eine 3-jährige Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen gemacht. Und das ist mega geil.
Mega geil. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Das Pilotprojekt Grundeinkommen ist die erste Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen in Deutschland. Und sie kommt von uns, von Mein Grundeinkommen. Aber nicht nur. Denn diese Studie haben 200.000 Menschen ermöglicht. 200.000 SpenderInnen, die diese Studie und unsere Arbeit finanziert haben und das Pilotprojekt zur ersten und einzigen zivilgesellschaftlichen Studie zum Grundeinkommen weltweit machen. Vielen, vielen Dank, wenn ihr gerade zuhört. Und die tieferen Einblicke, sozusagen die Ergebnisse zwischen den Zeilen, die haben wir nur dank der StudienteilnehmerInnen, die wir während der 3 Jahre besuchen durften.
Zumindest ein paar der Menschen ganz persönlich zu treffen und irgendwie ganz persönlich mitzubekommen, was bei denen passiert. Das ist irgendwie nochmal was Besonderes und irgendwie ein krasses Privileg auch.
Das stimmt. Das ist wirklich ein Privileg. Elisabeth, Samira, Lisa und Dominik und noch einige andere haben uns reingelassen in ihren Alltag, haben uns an ihren Höhen und Tiefen teilhaben lassen und uns sehr offen Auskunft über ihr Leben mit Grundeinkommen gegeben. An dieser Stelle nochmal danke an euch für eure Zeit, eure Offenheit und euer Vertrauen. Und wenn ihr in dieser Folge dranbleibt, dann werdet ihr auch erfahren, wie es ihnen nach dem Ende des Grundeinkommens ergangen ist. So, das war unser Moment, in dem wir uns und die vielen Menschen, die am Podcast beteiligt waren, ein kleines bisschen feiern durften. Und jetzt? Jetzt kommt das, was immer nach einem solchen Moment kommt.
Okay, wie geht's weiter?
Ja, wie geht's weiter? Und genau das ist das Thema dieser Folge. Wir haben rausgefunden, wie das Grundeinkommen bei 122 Menschen über 3 Jahre hinweg wirkt. Aber was wäre, wenn alle Menschen für immer Grundeinkommen bekommen würden? Nicht nur diese Gruppe. Wenn es ein Grundeinkommen für die ganze Gesellschaft gäbe. Einige KritikerInnen sagen, darüber brauche ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen. Sie sagen, wird eh nichts. Aber wir sagen, doch, es geht. Das Grundeinkommen für alle ist möglich. Wie genau, das erzählen wir euch in dieser Folge. Hi, ich bin Christina. Christina Schrumpf vom Verein Mein Grundeinkommen. In diesem Podcast habe ich euch von unserer Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen erzählt und von den Menschen, die es erhalten haben. In dieser vorerst letzten Folge unseres Podcasts machen wir einen Strich drunter und wollen unsere Idee vorstellen, wie ein Grundeinkommen Realität werden könnte. Das ist Folge 6. Der Masterplan.
Hallöchen. Schön, dass ihr euch bei mir meldet oder du dich bei mir meldest. Mit dem Podcast, das klingt ja interessant.
Und wie versprochen, gibt's vorher und immer zwischendurch in dieser Folge kleine Updates der Menschen, deren Geschichten ich euch im Podcast erzählt habe. Los geht's mit Dominik, dem Rettungssanitäter. 2024 endete für ihn das Grundeinkommen.
Die Zeit nach dem Grundeinkommen, natürlich muss man, also die ist ja jetzt ja noch, ne? Man muss sich so ein bisschen sortieren.
Als wir ihn das letzte Mal in Waldeck in der Nähe von Kassel besucht haben, im Frühsommer 2024, da saß er auf gepackten Umzugskisten.
Ja, wir sind ja nach Rostock umgezogen, sind dort sehr, sehr gut angekommen, fühlen uns auch, kann man schon sagen, wohler als in der alten Heimat.
Goodbye, Schlauchboot auf dem See und Balkon mit Aussicht auf die weiten Rapsfelder. Hallo Meer und vor allem, hallo neuer Job. Dominik ist immer noch Rettungssanitäter, aber...
auch im Job, da muss ich sagen, verdiene ich jetzt auch viel mehr. Also wir sprechen hier von so 400 Euro netto mehr. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr nett.
Dominik hat jetzt das erreicht, wofür er 3 Jahre lang bei seinem alten Arbeitgeber gekämpft hat. Eine bessere Bezahlung für seine krass wichtige Arbeit. Ich bin erleichtert, dass seine Konsequenz aus der Zeit mit dem Grundeinkommen nicht war, seine Arbeit als Rettungssanitäter komplett aufzugeben, sondern dass es ihm den Mut und die Sicherheit gegeben hat, eine besser bezahlte Stelle zu finden und dafür sogar umzuziehen in eine komplett neue Stadt. Für viele Menschen ein total großer Schritt. Aber in Rostock erreiche ich ihn diesmal gar nicht.
Hier, wo wir sind, wir sind quasi im Süden. Wir sind bei Kapstadt.
Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, dass Dominik zum Ende des Grundeinkommens wieder mit seiner Depression zu kämpfen hatte. Deshalb hat er entschieden, wenn es in der dunklen Jahreszeit zu viel für ihn wird, dann macht er sich halt auf den Weg dahin, wo es sich schon allein wegen des Sonnenscheins wieder leichter für ihn anfühlt.
Bei uns ist es 27 Grad, Sonnenschein, kaum Wölkchen am Himmel. Also uns geht's aktuell sehr, sehr gut.
Also alles in allem kann man, glaube ich, sagen, ja. Dominik hat das Grundeinkommen ziemlich gut getan. Und genau sowas wünsche ich mir für alle Menschen in Deutschland. Es gibt da nur ein Problem an der Sache. Um Dominik und 121 anderen Menschen ein Grundeinkommen für 3 Jahre zu finanzieren, haben wir die Unterstützung von 200.000 SpenderInnen gebraucht. 200.000. Für 122 Leute. Über 3 Jahre. Wie sollen wir Grundeinkommen für 83 Millionen Menschen für immer finanzieren? Das wäre ja irre, sagen zumindest viele KritikerInnen. Aber lasst uns das mal zusammen ganz genau anschauen. Wie könnten wir ein Grundeinkommen für alle bezahlen? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir nochmal zurück zum Anfang.
Wir sind ja damals mit dem Pilotprojekt rausgegangen und dann hat das Thema, also nicht nur das Projekt an sich, sondern das Thema Grundeinkommen halt super viel Aufmerksamkeit bekommen.
Nochmal meine Kollegin Kirsten. Es ist 2021, Pandemiezeit. Viele Menschen konnten lange nicht arbeiten, hatten vielleicht ihre Jobs verloren, waren krank. Das Grundeinkommen hat damals richtig Aufwind, weil viele denken, ja, jetzt würde das schon Sinn machen, so ein Grundeinkommen. Es gibt damals auch eine große Petition.
Und Olaf Scholz, der war damals noch Finanzminister, musste dann irgendwie auf dieses Momentum zum Grundeinkommen auch reagieren. Und der hat dann ein Gutachten zum Grundeinkommen in Auftrag gegeben, also zur Finanzierbarkeit von Grundeinkommen.
Für dieses Gutachten hat das Finanzministerium 2021 das IFO-Institut beauftragt. Das Institut für Wirtschaftsforschung mit Sitz in München. Nicht zu verwechseln mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, mit dem wir unser Pilotprojekt gemacht haben. Ich weiß, das ist kompliziert. Das IFO-Institut in München hat einen Weg gefunden, genau die Frage zu untersuchen, die wir uns hier schon die ganze Zeit stellen. Was würde ein Grundeinkommen für die Gesellschaft bedeuten? Dafür hat das IFO-Institut nicht so ein verrücktes Experiment wie wir gestartet, sondern etwas ganz schön Smartes gemacht. Eine Simulation. Und in dieser Simulation wird das Grundeinkommen vollständig von der Einkommenssteuer finanziert. Das heißt also, jeder steuerpflichtige Mensch in Deutschland würde über die Einkommenssteuer das Grundeinkommen für alle ermöglichen. Aber dann Alarmstufe Rot in der Simulation.
Ja, mehrere Rechnungen gemacht und in einer sind sie eben davon ausgegangen, dass 27% der Menschen mit Grundeinkommen nicht mehr arbeiten würden.
27% aller Menschen mit Grundeinkommen hören auf zu arbeiten, vor allem übrigens in den mittleren und oberen Einkommensschichten, sagt die Simulation. Und dann bricht das ganze System zusammen. Denn weniger Leute, die arbeiten, bedeutet weniger Einkommenssteuer, bedeutet weniger Geld, um das Grundeinkommen zu finanzieren. Also geht das IFO-Institut mit der Nachricht raus, ein bedingungsloses Grundeinkommen sei nicht finanzierbar.
Warte, ich lese dir das nochmal kurz vor, was da steht. Die schreiben, die geschätzten Arbeitsangebotsreaktionen, geiles Wort auch schon mal, fallen jedoch so drastisch aus, dass hier ein durch die Einkommenssteuer nicht mehr finanzierbares Defizit bleibt.
Ja, doof. Aber Moment mal. Mir und euch hoffentlich auch kommt diese Sache mit der Arbeit natürlich bekannt vor. Denn genau das haben wir in unserer Studie ja untersucht. Und das Ergebnis ist, im Durchschnitt reduziert niemand seine Arbeitszeit. Die Leute arbeiten weiter 40 Stunden die Woche. Bei uns gibt's keine 27%. Unsere Prozentzahl ist 0. 0% aller Leute hören mit Grundeinkommen auf zu arbeiten. Und hey klar, als das IFO-Institut diese Simulation gemacht hat, gab's ja unser Ergebnis, unsere 0% noch nicht, mit denen sie hätten rechnen können. Aber wie kommen sie denn auf diese 27%, die aufhören würden zu arbeiten? Keine einzige Studie belegt doch, dass Menschen aufhören zu arbeiten, wenn sie bedingungslos Geld bekommen.
Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Man muss sich so eine Simulation so vorstellen, dass es so ein riesiges Rechenmodell ist, in dem mehrere Gleichungen zusammen angewendet werden, die alle irgendwie abhängig voneinander sind. Und man gibt dann in dieses Modell eine Variable ein, also eine Zahl, die sich verändert. Und dann sieht man, wie sich diese Zahl in Abhängigkeit auswirkt.
In diesem Fall, wie reagieren Menschen im Arbeitsmarkt auf dieses Geld? Man führt 1200 Euro Grundeinkommen als Zahl in dieses Rechenmodell ein und schaut sich an, wie reagieren die Gleichungen miteinander. Und da kommt dann am Ende halt raus, 27% der Menschen hören auf zu arbeiten.
Aber diese Abhängigkeiten der Gleichungen, die müssen ja erstmal festgelegt werden. Und die Grundlage dafür ist bei der IFO-Studie das sogenannte Van Soest-Modell. Und dieses Modell wurde 1995 entwickelt mit Daten aus den Niederlanden, die wiederum aus den 1980er Jahren stammen.
Und hier wird's problematisch. Erstens, weil die Niederlande ein ganz anderes Sozialsystem haben als Deutschland. Und zweitens liegen dem Modell Abhängigkeiten zugrunde, die man 1995 definiert hat. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Eigentlich schon so lange, dass man sagen kann, die Abhängigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben sich komplett verändert. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt, mehr Jobwechsel und Identifikation mit der Arbeit als noch in den 90ern.
Also wir müssen auch fair bleiben. Das IFO hat das Modell dann mit aktuellen Daten aus Deutschland gefüttert und mittlerweile haben die halt auch an verschiedenen Stellen der Studie ein bisschen nachjustiert. Aber die Berechnungsgrundlage, also die Formeln der Mikrosimulation des großen Rechenmodells, sind nach wie vor nicht dafür ausgelegt, größere Arbeitsmarkttrends der Gegenwart und Zukunft einzukalkulieren.
Gute Nachrichten. Das müssen sie ja auch nicht. Denn jetzt gibt es ja durch das Pilotprojekt die 0% Arbeitslosigkeit, die wir einfach einsetzen können.
Wir haben einfach mal geschaut und getestet, wie würde denn diese Simulation aussehen, wenn wir unsere Zahlen einsetzen? Also wenn da eben nicht die 27% stehen, von denen die ausgehen, dass die aufhören würden zu arbeiten, sondern eben 0%, wie es bei uns im Pilotprojekt rausgekommen ist.
Und?
Dann haben wir beim genaueren Lesen der IFO-Studie festgestellt, dass die sogar so eine Variante in der Studie mit drin haben. in der es eben keine Veränderungen im sogenannten Arbeitsangebot gibt.
Also auch das IFO-Institut hat 2021 schon eine Version mit 0% berechnet.
Und siehe da, in der Variante, und da ist Grundeinkommen über Einkommenssteuer finanziert, ist Grundeinkommen finanzierbar. Und das haben die in der Öffentlichkeit aber total vernachlässigt, weil sie das halt als eine unwahrscheinliche Variante bewertet haben.
Aber jetzt wissen wir es ja besser. In unserer Studie arbeiten Menschen mit Grundeinkommen im Durchschnitt ganz normal ihre 40 Stunden weiter. Und dann ist das Grundeinkommen sehr wohl finanzierbar. Und zwar über eine einheitliche Einkommenssteuer von 77%. Boah, das klingt jetzt sehr viel. Aber lasst uns das mal genauer anschauen. Aktuell zahlen wir je nach Einkommen zwischen 14% und 45% Einkommenssteuer. Die 77% von der IFO-Studie beinhalten aber auch alle Sozialversicherungen, die heute nicht mit in die Einkommenssteuer eingerechnet werden, weil sie separat schon vorher vom Brutto abgehen.
Und eigentlich braucht es mit einem Grundeinkommen die meisten Sozialleistungen ja gar nicht mehr. Und rechnet man die dann bei der IFO-Simulation raus, dann fällt der Prozentsatz schon deutlich geringer aus. Dann landen wir wahrscheinlich eher so bei etwas um die 60% reine Einkommenssteuer.
Aber die richtigen Hardcore-Grundeinkommen-Fans unter euch wissen, ein Grundeinkommen wäre glücklicherweise nicht nur über die Einkommenssteuer finanzierbar, sondern auf vielen verschiedenen Wegen. Das hat das, Achtung, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin 2023 rausgefunden.
Es gibt diverse Steuerkombinationen, mit denen ein Grundeinkommen für alle finanzierbar wäre.
Das Grundeinkommen ließe sich auch zum Beispiel aus einer Kombination von 50% Einkommenssteuer mit kleinen Erhöhungen in CO2-Steuer und Vermögenssteuer finanzieren. Und von so einer Kombination würden sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft profitieren.
Sie würden ihr Grundeinkommen erhalten, aber zwar auch höhere Steuern an manchen Stellen zahlen und trotzdem hätten sie mehr Geld als heute. Und das bis zu einem Einkommen von 3.350 Euro netto, was ein sehr hohes Einkommen ist.
Denn 78% der Deutschen haben weniger als dieses Geld im Monat zur Verfügung. Das heißt, rund 80% würden davon profitieren und hätten mit einem Grundeinkommen am Ende des Monats mehr Geld. Wenn ihr das alles nochmal genau nachlesen und nachprüfen wollt, steht alles in den Shownotes verlinkt. Das wäre unser Plan. Aber was würde dann passieren? Naja, vielleicht ja sowas wie bei Samira.
Das war eine Riesenhilfe, ein Riesengeschenk.
Das ist nochmal Samira, die Unternehmerin mit der Schwimmschule.
Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar für die Zeit, die ich das Geld bekommen habe. Und ich habe es wirklich sehr, sehr gut genutzt.
Und wie? Samira hat sich selbstständig gemacht. Inzwischen hat sie ihr eigenes Business, eine Schwimmschule mit mehreren Standorten und eine Handvoll Mitarbeiterinnen. Und für die Zukunft hat sie große Pläne.
Ja, wir haben auf jeden Fall auch noch viele weitere Ideen, die wir in naher Zukunft umsetzen wollen. Das meiste für Kinder. Wir wollen in die Rehabilitation von Kindern gehen.
Sport und vielleicht auch Wasserkurse für Kinder, die nach einem Unfall oder durch Krankheit mit Beeinträchtigung leben.
Ich denke sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Bin auch sehr froh, dass ich keine schlechten Gefühle jetzt habe, wo ich das Geld nicht mehr bekomme.
Samira hat sich nicht nur selbst verwirklicht. Mit ihrem Business will sie Gutes tun und anderen Menschen Arbeit geben. Ganz schön gut, oder? Also, jetzt habt ihr gehört, ja. Ein Grundeinkommen ist theoretisch finanzierbar. Und ihr habt gehört, dass das Grundeinkommen für unsere StudienteilnehmerInnen ganz schön gut funktioniert hat. Und jetzt könntet ihr kommen und zu Recht sagen, ja, okay, das ist natürlich das, was ihr vom Verein Mein Grundeinkommen sagt. Basierend auf einer sehr guten Langzeitstudie sollte man aber nicht sowas wie ein universelles Grundeinkommen beschließen. Und sowieso, gibt es da nicht auch andere Studien, die zu anderen Ergebnissen kommen, was die Wirkung des Grundeinkommens auf die Gesellschaft angeht? Und da habt ihr recht. Erwischt. Wir sind natürlich nicht die einzigen Menschen auf der Welt, die sich mit dem Grundeinkommen befasst haben. Und Susanne Fiedler, die Psychologin, die uns im Podcast begleitet hat, hat sich diese Studien für uns genauer angeschaut.
Also ich finde die Studienlage zum Thema Grundeinkommen ist echt spannend, weil super divers.
Es gibt tatsächlich weltweit eine beachtliche Anzahl an Studien. Wir geben euch hier mal einen kleinen Überblick über die wichtigsten. 2020 gab es viel Aufmerksamkeit für eine Studie aus Finnland. Hier wurden 3 Jahre lang 560 Euro monatlich an 2000 Arbeitslose ausgezahlt. Das Ergebnis? Das Vertrauen der Menschen in die eigenen Fähigkeiten, in staatliche Institutionen und in die Zukunft nahm messbar zu. In den USA finanzierte OpenAI-Gründer Sam Altman, der Gründer von ChatGPT, auch eine Grundeinkommensstudie von 3 Jahren.
Und die haben sich ebenfalls angeschaut, wie geht's Leuten, wenn wir denen jetzt im Monat ein Basic Income von 1000 Dollar geben.
Die Ergebnisse wurden 2024 veröffentlicht. Die StudienteilnehmerInnen haben ihre Arbeitszeit ein bisschen reduziert, im Schnitt 1,3 Stunden in der Woche, aber dafür haben sie Jobs gemacht, die besser zu ihnen gepasst haben. Außerdem verringerte sich mit dem Grundeinkommen der Alkoholkonsum im Vergleich zur Kontrollgruppe um 20%. Eine Grundeinkommensstudie in Bangladesch fand unter anderem heraus, die teilnehmenden Familien erlebten weniger Armut und Stress und dafür mehr Bildung und Selbstbestimmung. In Irland geht jetzt 2025 eine 3-jährige Studie über Grundeinkommen für KünstlerInnen zu Ende. Da sind wir gespannt auf die Ergebnisse. Und es gibt noch laufende wissenschaftliche Projekte in Kenia, Ruanda und Japan. So komplett vergleichbar sind die Studien aber nicht. Denn nicht nur der Versuchsaufbau ist unterschiedlich, sondern auch die Rahmenbedingungen sind zum Beispiel in Finnland natürlich ganz andere als in Bangladesch.
Sowas wie fehlende soziale Absicherung im Generellen, keine Krankenversicherung, keine überhaupt Versorgung und so weiter. Das heißt, da hatten wir also gar keinen guten Vergleichspunkt.
Und auch die Höhe des Grundeinkommens unterscheidet sich je nach Studie.
Meines Erachtens muss man über 2 Sachen ganz zentral nachdenken. Das eine ist die Höhe. Die muss einfach das abbilden, was in der Gesellschaft gebraucht wird. Und das zweite ist tatsächlich, wie wird Grundeinkommen ausgezahlt?
Eine Gemeinsamkeit hatten die Studien aber alle. In den Experimenten ging es immer um ganz bestimmte Gruppen, nicht etwa um das Grundeinkommen für die ganze Gesellschaft. In Finnland etwa um Arbeitslose, in Irland um KünstlerInnen und in Bangladesch um Familien.
Wir wissen systematisch nicht so viel über das Grundeinkommen, wie man vielleicht hoffen würde.
Heißt also, auf die Frage, wie ein Grundeinkommen gesamtgesellschaftlich wirken könnte, gibt es gar keine richtige Antwort. Trotzdem zeigt die breite Studienlage, dass es ein weltweites Interesse am Grundeinkommen gibt. Und von all dieser Arbeit, all den Studien profitiert die Debatte. Denn es gibt eindeutige Ergebnisse, obwohl alle Studien so unterschiedlich sind.
Positive Effekte auf Mental Health, auf Arbeitssuche, auf Investitionen in Education, gerade in den Ländern, wo es geringe Einkommen gibt.
Wir können bei allen Studien sehen, es gibt einen positiven Einfluss auf mentale Gesundheit, auf Arbeitssuche und auf Bildung. Es gibt aber eine wichtige Erkenntnis.
Ein Teil, den ich aus den Daten lerne, ist, das Grundeinkommen muss einfach groß genug sein, um Unterschied zu machen.
Das Grundeinkommen muss als echtes, sicheres Netz wahrgenommen werden, damit Menschen die Veränderungen merken oder Veränderungen anstoßen können, wie wir sie im Pilotprojekt sehen. Okay. Der Vergleich mit internationalen Studien zum Grundeinkommen konnte uns schon mal nicht beantworten, wie ein Grundeinkommen gesamtgesellschaftlich wirken könnte. Kein Land der Welt hat das bisher getestet. Und das fühlt sich so merkwürdig an, gerade weil wir ja gesehen haben, was das Grundeinkommen mit den Menschen macht. Ich denke da etwa an Lisa.
Also wenn ich so überlege, hat mir das Grundeinkommen Möglichkeiten gegeben, die sich eben bis heute positiv auswirken und auch noch auswirken werden.
Lisa hatte zu Beginn des Pilotprojekts als Doktorandin gearbeitet, sich dann mit dem Grundeinkommen das teure Coaching geleistet und ist mittlerweile Unternehmensberaterin geworden.
Allein durch die finanzielle Absicherung mittels Grundeinkommen hatte ich damals überhaupt den Mut gefunden, alternative Karrierewege zu explorieren, kostspielige Mentoring-Programme zu machen, die mir jetzt eben die Möglichkeit gegeben haben, einen Beruf auszuführen, für den ich sehr dankbar bin.
Als Unternehmensberaterin arbeitet sie auch immer noch. Sie war mittlerweile in super vielen Städten und Ländern unterwegs, wurde sogar befördert.
Ja, und neben den
beruflichen Part, sag ich mal, hat mir das Grundeinkommen auch die Möglichkeit gegeben, mich intensiver mit persönlichen Projekten und Hobbys auseinanderzusetzen. Also sei es Klavierstunden, sei es Tanzstunden.
Hobbys, zu denen sie früher keinen finanziellen Zugang hatte. Und darüber denkt sie jetzt auf größerer Ebene nach.
Insgesamt, wenn ich mich mit anderen auch über das Grundeinkommen unterhalte, dann stelle ich doch immer wieder fest, wie groß der gesellschaftliche Nutzen sein könnte. Allein im Hinblick auf die Wahlen, die wir kürzlich hatten, wurde doch sehr deutlich, wie groß die Spaltung in der Gesellschaft immer wieder wird. Und ich glaube, hier könnte das Grundeinkommen einen wichtigen Baustein spielen, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken, also dass Leute einfach wieder verstärkt soziale Teilhabe haben.
Das fühle ich sehr. Genauso sehe ich das persönlich auch. Aber vor allem, Lisa ist weiterhin happy in Hamburg. Sie ist angekommen und sich weiterhin treu geblieben, stellt die großen Fragen. Apropos große Fragen. Was ist eigentlich aus der Doktorarbeit geworden?
Zum Thema Dissertation, die ist nach wie vor nicht eingereicht.
Sie hat sich jetzt mit einem Kollegen zusammengetan, damit sie sich gegenseitig motivieren können, neben ihrer 60- bis 80-Stunden-Woche noch ihre Dissertation einzureichen.
Genau. Wish me luck.
Machen wir. Gut, also wenn wir also von den Menschen, die von uns ein Grundeinkommen erhalten haben, immer wieder hören, was für einen positiven Einfluss dieses Projekt auf sie hatte, und auch in den Daten sehen, wie gut das Grundeinkommen auf ganz viele wichtige Stellschrauben wirkt und genau wie Lisa erkennen, dass das gesamtgesellschaftlich ganz viel Gutes auslösen könnte, warum haben wir dann immer noch nicht den einen großen Beweis dafür, dass ein Grundeinkommen gesamtgesellschaftlich Sinn ergeben würde? Einfache Antwort. Weil zu dieser gesamtgesellschaftlichen Wirkung die Studienlage immer noch dünn ist. Aber es gibt Leute, die sich genau darüber Gedanken machen.
Ich freue mich mega, auch was sagen zu dürfen. Ich bin Jeannie Schneider. Ich bin Partnerin bei Dezentrum.
Jeannie Schneider hat dunkle Haare, kurzen Bob, Kaffeebecher in der Hand. Jeannie kommt aus der Schweiz und arbeitet in Zürich beim Dezentrum in der Forschung und Kommunikation. Das Dezentrum ist eine Denkfabrik, die zu digitalen Innovationen forscht.
Welche Technologien unsere Gesellschaft beeinflussen und wie wir wiederum diese Technologien beeinflussen können.
Jeannies Spezialität? Die Zukunftsforschung. Mega cool.
Das ist ja so ein bisschen ein Widerspruch in sich, denn Forschung versucht eigentlich, was zu beschreiben und was zu analysieren. Und dazu braucht es einen Gegenstand, den es gibt. Die Zukunft definiert sich eigentlich dadurch, dass es sie noch nicht gibt, dass sie eben erst das ist, was kommt.
Und aktuell macht sich Jeannie Gedanken, was kommen könnte, wenn das Grundeinkommen kommt. Das IFO-Institut hat auf diese Frage ja mit ihrer Simulation eine Antwort gegeben. Auf Basis eines Rechenmodells aus den 90ern, um eine Zukunftsprognose zu erstellen. Jeannie Schneider hat aber einen anderen Vorschlag.
Wir haben tatsächlich mit der Zukunft angefangen und haben geguckt, wie verändert sich die Wirtschaft strukturell in Deutschland in den nächsten 7 Jahren oder 5 Jahren.
Sie geht von der anderen Seite ran und macht eine Analyse aus dem, was wir schon über die Zukunft wissen. Und schaut dann mit den Ergebnissen aus dem Pilotprojekt, welche Rolle ein Grundeinkommen gesamtgesellschaftlich in dieser Zukunft spielen könnte. Vereinfacht gesagt, das IFO-Institut erstellt eine Zukunftsprognose mit Daten über die Vergangenheit und das Dezentrum erstellt eine Zukunftsprognose mit Daten über die Zukunft. Und was steht in dieser Zukunft an, Jeannie Schneider?
Wir haben so ungefähr ein Referenzjahr von 2030 genommen. Und da haben wir gesehen, dass man natürlich je nach Berechnung vor ziemlich großen Veränderungen steht.
Die Industrie, die vor großen Herausforderungen steht, unter anderem, weil die Energiekosten so hoch sind. Automatisierung und künstliche Intelligenz, die den Arbeitsmarkt revolutionieren. Eine schrumpfende Wirtschaft. Es gibt Prognosen, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 3% im Jahr abnehmen könnte, wegen der Klimakrise. Weil wir wegen der Hitze weniger produktiv sein könnten.
Wir haben ein Szenario gebildet, das versucht, diese Trends zu berücksichtigen.
Sie verbindet die Trends mit unseren Ergebnissen aus dem Pilotprojekt und kommt zu dem Schluss,
in den nächsten Jahren, wenn Deutschland diese strukturelle Transformation eigentlich proaktiv angehen möchte, dann müsste man in die Bevölkerung investieren.
Und ein Mittel, um diese Transformation proaktiv anzugehen, könnte ja das Grundeinkommen sein. Und wie es sich für gute Investments gehört, sollten wir das mal durchrechnen. Und das macht Ginny Schneider jetzt gerade.
Wir stehen gerade unter Umständen vor wirklich einer großen Transformation und das braucht halt Ressourcen, um darauf zu reagieren. Und das berechnen wir jetzt in den kommenden Wochen.
Da gibt es nämlich ganz viele mögliche Effekte. In allen Studien kommt ja raus, dass sich ein Grundeinkommen positiv auf mentale Gesundheit auswirkt. Wenn sich das auch gesamtgesellschaftlich bewahrheitet, dann könnte ein Grundeinkommen ja uns alle ein gutes Stück gesünder und resilienter machen. Das könnte dann wiederum Geld und Kapazitäten im Gesundheitswesen sparen. Und das gesparte Geld könnte dann wieder das Grundeinkommen finanzieren. Außerdem haben wir ja herausgefunden, das Grundeinkommen bedeutet mehr Autonomie für Menschen. Und Autonomie ist ein zentraler Faktor dafür, eine Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Weil Menschen, die das Gefühl haben, mehr Handlungsspielraum zu haben, sich auch sicherer fühlen, gesünder und glücklicher sind. Und damit konstruktiv zu dem Wandel beitragen können, der laut Zukunftsprognosen sowieso auf uns zukommt. Und das Ergebnis von Ginis Berechnung haben wir noch nicht. I know, es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte euch das jetzt sagen, die eine perfekte Antwort präsentieren. Aber es dauert noch ein bisschen, denn wir nehmen diese Sache ernst. Wir wollen da wirklich möglichst gute, saubere Arbeit leisten. Aber ich verspreche euch, dass ihr die Infos mitbekommt, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt und unseren Newsletter abonniert. Wir verlinken euch alles in den Shownotes. Aktuell können wir nur ahnen, wie sehr ein Grundeinkommen sich lohnen würde.
Ich glaube, so jede Sozialreform, die war irgendwann mal eine Idee und man hat da lange drumherum irgendwie gerechnet und versucht, was zu beweisen. Aber am Schluss ist es immer eine Frage, okay, gut, hat diese Idee genug Potenzial, dass die Leute sagen, komm, das wagen wir jetzt.
Okay, kurze Pause. Einmal durchatmen. Wir sind in die Folge gestartet mit der Frage, wie ein Grundeinkommen mit allem, was wir aus dem Pilotprojekt über die einzelnen StudienteilnehmerInnen jetzt wissen, gesamtgesellschaftlich wirken könnte. Der Vergleich mit internationalen Studien zum Grundeinkommen konnte uns das nicht beantworten. Die Prognose des IFO-Instituts nur so halb, weil sie eine Berechnung auf Annahmen macht, die wir für nicht ganz richtig halten. Deshalb haben wir unsere eigene Zukunftsanalyse in Auftrag gegeben, die uns sagt, ein Grundeinkommen könnte für die Entwicklungen, die auf uns zukommen, eine echt gute Idee sein. Ja, möglicherweise denkt ihr jetzt, tja, das hat so ein bisschen ein Geschmäckle, dass ausgerechnet die Analyse, die wir in Auftrag geben, uns sagt, dass mit dem Grundeinkommen, das ist eine gute Idee. Und ihr habt wieder recht.
Eine Potenzialanalyse ist irgendwo durch auch ein politisches Argument.
Potenzialanalysen, Simulationen, Szenarien, alle Methoden, die eine Aussage über die Zukunft treffen, unterliegen immer Annahmen, weil es eben noch keine Fakten gibt, auf die sie sich beziehen können.
Und diese Annahmen, die kommen halt immer aus einer gewissen Position.
Zukunftsforschung bringt immer eine bestimmte Meinung oder Weltanschauung mit, je nachdem, wer sie erstellt. Das IFO-Institut hat sich in der Mikrosimulation für die Annahme entschieden, dass ein Großteil der Menschen aufhören würde zu arbeiten, wenn sie ein Grundeinkommen bekämen. Sie hätten sich ja auch für ihre andere Simulation entscheiden können, in der es keine Veränderung im Arbeitsverhalten gibt. Aber das haben sie halt als komplett unwahrscheinlich bewertet und dann gar nicht mehr besprochen. Ginny Schneider und das D-Zentrum wiederum stellen ihre Rechnung auf der Annahme auf, dass uns einschneidende wirtschaftliche Entwicklungen bevorstehen und dass ein Investment in die Menschen sich darin lohnt. So ein Investment könnte das Grundeinkommen sein.
Wir möchten aufzeigen, dass es sich eben lohnt, mit Blick auf die Zukunft eine Entscheidung zu treffen und uns nicht die ganze Zeit von Zahlen aus der Vergangenheit einschränken zu lassen. Weil ich glaube, die Realität ist halt, wenn wir immer weiter aus der Vergangenheit aus denken, dann schaffen wir es nie, eine Veränderung zu wagen.
Und manchmal muss man das. Manchmal ist es wichtig, Veränderungen zu wagen. So wie es Elisabeth getan hat.
Mein Leben nach dem Grundeinkommen. Tatsächlich hat sich gar nicht so viel verändert, wie seit dem letzten Termin, wo wir miteinander gesprochen haben.
Das war im Sommer 2024. Über Elisabeth haben wir euch ja wirklich viel erzählt. Für diesen Podcast war sie so ein bisschen unsere Heldin. Und sie hat auch wirklich eine krasse Reise hinter sich. Angefangen hat alles mit mehreren Jobs, mega viel Stress und ganz schön viel Unglück darüber, dass sie sich nie getraut hat, das zu tun, was sie eigentlich schon immer wollte: Lehrerin werden. Und jetzt ist Elisabeth im 4. Semester Lehramt. Sie steuert weiter zielsicher auf den Bachelorabschluss hin.
Ich freue mich jetzt auf jeden Fall noch drauf, mein Studium fertig zu machen. Bin auch wirklich sehr stolz drauf, dass es so gut läuft. Freue mich wahnsinnig auf die Schule.
Und sonst so?
Es hat halt wahnsinnig viel verändert und gleichzeitig ist halt jetzt doch seit längerer Zeit halt alles sehr stabilisiert und für mich auch recht ungewohnt. Weiß nicht, wie ich das formulieren soll.
Vielleicht so, wie meine Omi immer sagt: Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten.
Es ist eigentlich immer irgendwie irgendeine Turbulenz im Leben gewesen, irgendwas, was halt auch sehr einschneidend war und wo dann auch so ein bisschen Drama verursacht hat. Aber jetzt ist halt einfach schon so lange sehr ruhig.
Elisabeth hat auch dank Grundeinkommen gewagt, ihren Traum zu verfolgen. Und jetzt?
Ich finde das perfekt, so wie es ist.
Und ich könnte kein schöneres Fazit ziehen. Und das bringt uns jetzt aber wirklich zum Ende dieses Podcasts und zum Ende des Pilotprojekts. Und ich realisiere jetzt gerade zum ersten Mal, dass ich ja ab jetzt nicht mehr jedes Jahr bei unseren 4 Studienteilnehmerinnen abhängen und einfach so übers Leben plaudern kann. Voll doof. Und etwas anderes realisiere ich. Wie unfassbar dankbar wir den WissenschaftlerInnen sind und sein müssen, die unser Pilotprojekt durchgeführt haben. Wie viel krasser Aufwand, wie viel Herzblut und Geduld in dieser Studie stecken. Ihr macht euch echt keine Vorstellung. Ohne ihren unentgeltlichen Einsatz wäre das Pilotprojekt niemals möglich gewesen. Denn falls das bisher noch nicht klar wurde, die ForscherInnen haben von uns kein Geld bekommen, um die Studie durchzuführen. Wir hatten einfach riesiges Glück, dass auch sie so großes Interesse daran hatten, die Annahmen über das Grundeinkommen auf den Prüfstand zu stellen. Zeit, noch ein letztes Mal für diesen Podcast einen Strich drunter zu ziehen. In dieser Folge haben wir untersucht, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen gesamtgesellschaftlich aussehen könnte. Was uns die individuellen Effekte des Grundeinkommens aus dem Pilotprojekt im größeren Kontext sagen können. Und wir haben 2 Dinge gelernt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist finanzierbar. Und nicht nur das. Es könnte sich auch echt lohnen.
Also wir können ja mit den Ergebnissen bisher nur erahnen, welche Chancen Grundeinkommen für uns als Gesellschaft birgt und auch welche Kosten wir möglicherweise dadurch sparen. Also allein im Gesundheitssystem, wenn wir sehen, Menschen werden mit Grundeinkommen gesünder. Und die Ergebnisse zu Wohlbefinden und Selbstbestimmung bei Einzelnen zeigen ja schon, dass es sich voll lohnt, in Menschen zu investieren und das Grundeinkommen einfach die Solidarität untereinander stärkt.
Und wir haben sozusagen als Bonuspunkt auch gelernt, dass der Blick in die Zukunft immer von Annahmen beeinflusst ist. Ihr habt diese Folge ganz wahrscheinlich auch mit euren eigenen Annahmen über die Zukunft gehört und könnt dem Grundeinkommen darin etwas abgewinnen, vielleicht aber auch nicht, und das ist auch okay. Für uns jedenfalls hat sich noch einmal bestätigt, dass das Grundeinkommen eine Riesenchance für uns als Gesellschaft wäre. Und damit ist das Pilotprojekt wirklich vorbei. Erinnert ihr euch noch an den Moment vom Anfang dieser Folge? Ihr habt was Großes geschafft, sitzt auf dem Sofa, macht eure Augen zu, fühlt euch stolz und leicht. Und dann?
Da geht natürlich auch direkt die Maschine im Kopf an. Okay, was sind die nächsten Schritte? Was machen wir jetzt? Was haben wir jetzt erfahren und wie arbeiten wir damit weiter? Und damit bin ich ja nicht allein.
Ja, dann kommen die 1000 Gedanken, wie es jetzt weitergeht. Und Kirsten ist mit denen natürlich nicht alleine.
Ich bin gespannt, wer es alles wieder richtig blöd findet oder richtig gut.
Nochmal zum letzten Mal im Podcast, Psychologin Susanne Fiedler. Gibt es schon erste Mails und wütende Anrufe, wie damals beim Start der Studie?
Nee, im Moment ist es sehr ruhig. Das könnte auch daran liegen, dass ich meine Telefonnummer aus dem Internet genommen habe.
Fair. Wenn ihr Meinungen, Anmerkungen oder Fragen zu den Studienergebnissen habt, dann schreibt sie doch einfach uns. Zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen oder als Mail an podcast@mein-grundeinkommen.de. Wir senden euch auf jeden Fall ganz viele liebe Grüße aus dem Mein-Grundeinkommen-Hauptquartier, wo wir zwar nach dem Pilotprojekt noch so halb auf dem Sofa sitzen und durchatmen wollen, aber parallel schon daran arbeiten, dass wir jetzt der Antwort näher kommen, wie ein Grundeinkommen gesamtgesellschaftlich wirken könnte. Denn wir haben da schon eine Idee. Ab 2026 wollen wir Grundeinkommen an Gruppen verlosen. Und die Effekte natürlich beforschen. Wir wollen neue Grundeinkommensgeschichten schreiben. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr dann wieder dabei seid. Das war Folge 6 von Bedingungslos, die Wahrheit übers Grundeinkommen. Ich bin Christina Strom und bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Susanne Fiedler, Jeannie Schneider, Elisabeth, Samira, Dominik, Lisa und Kirsten. Danke an alle SpenderInnen, unsere Crowdhörnchen, die das Pilotprojekt Grundeinkommen und damit diesen Podcast ermöglicht haben. Kooperationspartner des Pilotprojekt Grundeinkommen sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, DIW, die Wirtschaftsuniversität Wien und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB. Wir sagen Danke an die WissenschaftlerInnen, die das Pilotprojekt begleitet haben, Professor Dr. Jürgen Schupp und Dr. Sandra Bohmann vom DIW, Professor Dr. Susanne Fiedler von der Wirtschaftsuniversität Wien, Dr. Sarah Bernhardt vom IAB, Professor Dr. Maximilian Kasi von der University of Oxford und Professor Dr. Friedrich Schwerter von der Frankfurt School of Finance and Management. Außerdem danken wir Politics. Bedingungslos, die Wahrheit über das Grundeinkommen ist eine Produktion von Mein Grundeinkommen in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Executive Producers Janine Busch, Kirsten Herrmann und Michael Bartlewski. Idee Marc Nicolait. Produktionsleitung Tatjana Tamerus, Marc Nicolait und Christina Strom. AutorInnen Christina Strom und Dennis Kogel. Redaktion Tatjana Tamerus. Ergebnisse und Kampagne Miriam Witz und Jael Scheril. Audioproduktion Joey Fleischhauer und Marc Nicolait. Aufnahme Sascha Strauß und Nadel 1 Studio. Titelmusik Rupert Schnitzler. Stimmcoach Jule Torhorst. Außerdem gehörten zum Team Scheika Tetik, Dorothee Herzog, Stefanie Schurmann und Yvonne Schlawin. Und ich bin eure Host, Christina Strom. Bis zum nächsten Mal.